ARD Sounds.
Ich hatte mal eine Situation, da war eine Mutter, da fuhr gerade der Futtermischwagen auf dem Hof und sie hat ihr Kind abgeholt und da meinte sie, guck mal, da kommt ein roter Anhänger. Mhm. Und da meinte das Kind gleich zur Mutter, ach Mama, das ist doch der Futtermischwagen. Und die Mutter dann, ja, was heißt denn Futtermischwagen? Und dann hat das Kind komplett erzählt, da ist Mais drin und da ist Grassilo drin. Mhm. Und das war so ein Moment für mich. Ja, total schön, dass die Kinder einfach selbst ihren Eltern schon die Welt erklären von der Landwirtschaft.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Landwirtschaft ist Ackerbau oder Tierhaltung oder man hält sich ein paar Kinder. Klingt komisch, ist aber so. Zumindest bei Hanna. Hanna verdient ihr Geld damit, dass Eltern ihre Kinder zu ihr bringen in ihre Bauernhof-Kita. Und da sollen die Kleinen dann lernen, wie das Leben auf dem Land funktioniert, wie Hühner funktionieren und ein besseres Miteinander sowieso.
Wie Hühner funktionieren.
Ja. Hanna, die Leiterin der Bauernhof-Kita in Ladeholz, ist heute bei uns und wird uns nachher alles über ihr Projekt verraten. Auch das ist Landwirtschaft hier bei 63 Hektar. Der Landwirtschaftspodcast für alle Menschen, die vom Land kommen, die neugierig sind aufs Land. Ich bin Andreas Kuhlage, Radiomoderator und Verbraucher und ich komme aus der Stadt.
Und ich bin Maja Mokwitz, habe selbst Landwirtschaft studiert und komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Und ich kann euch verraten, das ist ein Wunschthema von dir, Kuhlage.
Das stimmt.
Wir stecken ja auch ab und zu mal unsere Köpfe beisammen und überlegen, welches Thema können wir als nächstes behandeln. Und du hast gesagt, du warst neulich mal auf einer Party eingeladen. Auf einem Bauernhof. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen in unserem Kreise.
Ja, was ich da auf dieser Bauernhofparty erlebt habe, wie die Kinder da ihre Freizeit verbracht haben, das fand ich irgendwie faszinierend, fast schon ein bisschen rührend.
Aus deiner Erzählung her, genau, hast du dich so umgeschaut und dachtest dir so, Mensch, hier so aufzuwachsen, das sieht ja alles so friedlich aus, die Kinder spielen hier alle ohne mit dem Handy in der Hand. Und dann haben wir darüber nachgedacht, können wir sowas mal thematisieren.
Und deswegen geht es heute um Bauernhof-Kitas. Aber erstmal
Majas Landwort.
Ich habe für dich das Wort mitgebracht, Unterfußdüngung. Und die Rubrik funktioniert ja so, dass du mir jetzt diesen Fachbegriff erklären musst.
Unterfußdüngung. Mhm. Ich guck mal rüber zu unserem Gast. Nick mal, wenn du weißt, was es ist. Och, sie weiß es, das setzt mich jetzt unter Druck. Aber gut, Unterfußdüngung ist Folgendes. Also, das kommt aus der Landwirtschaft um die Jahrhundertwende, als man noch jetzt nicht so technisch fortgeschritten war. Da hat man geguckt, also da hat der Landwirt irgendwie seinen Fuß in die Furche gesetzt, so. Und wenn das bis zum Knöchel ging, alles da drunter wurde bedüngt und darüber nicht. Also es ist wichtig, dass der Dünger unter dem Fuß des Landwirtes landet. So kann man das zusammenfassen, denn wenn er da drüber landet, dann wird er vom Wind verweht, die Raben fressen den Dünger weg oder aber er wird ausgespült. Und deswegen ist es wichtig, dass er unter dem Fuß, das heißt im übertragenen Sinne, es muss halt unter die Erde.
Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das so definierst, aber ich habe vorher mal unsere Mitarbeiter auf unserem Betrieb gefragt und meinte, ist Unterfußdüngung jetzt zu einfach oder kann man das irgendwie schon heraushören, was das ist? Und dann haben sie gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal den Kuhlage zu machen und wir glauben, dass er sagen wird, du hattest zu wenig Unterfußdüngung, weil du bist zu kurz gefahren.
Stimmt.
Das finde ich auch sehr gut.
Ja, das könnte es natürlich auch sein, aber das hätte ja nichts mit Landwirtschaft zu tun. Keine Ahnung, also heißt das, ich habe recht?
Nein, also es ist so, dass Unterfußdüngung, wie es schon verrät, ist natürlich eine Art von Düngung und das passiert meistens gleichzeitig mit der Aussaat, üblicherweise bei der Maisaussaat. Wenn wir den Mais säen, dann säen wir nicht nur das Saatkorn, sondern gleichzeitig auch noch Dünger dazu. Denn jetzt am Beispiel Mais, der braucht vor allem am Anfang Phosphor und so bringen wir schon direkt dahin, wo er Phosphor braucht, nämlich ganz am Anfang am Start schon Phosphor mit aus.
Ah.
Genau, und das ist und die Unterfußdüngung quasi. Und was Fuße welche? Der Pflanze.
Ach, deswegen. Ah, okay. Aber vielen Dank dafür. Füße, wo wir gerade über Füße reden, ist interessant. Meine erste Erinnerung als Kind ist eine, die mit dem Fuß zusammenhängt. Ich muss ungefähr 4 oder 5 Jahre gewesen sein und ich werde nie das Gefühl vergessen, mit einem nackten, kleinen, süßen Kinderfuß in frische Hühnerscheiße reinzutreten. Weil ich war zu Besuch bei meiner Oma auf dem Bauernhof und die hatte Hühner, die hatte ganz viele Tiere und wir sind immer barfuß rumgelatscht und die Hühner liefen auch rum und man ist halt regelmäßig in Hühnerkacke eingelatscht. Und von meiner Oma habe ich auch gelernt, wie man sich im Hühnerstall zurechtfindet. Ich weiß, wie es da riecht. Ich weiß, wie sich so ein Huhn anfühlt. Ich weiß, was von Geräuschen Huhn macht, wenn es ein Ei gelegt hat. Und so.
Du willst mir also sagen, das hat dich alles sehr geprägt in deiner Kindheit, ja?
Ja, also und ich bin dann später in der Stadt groß geworden, aber zumindest habe ich so eine rudimentäre Ahnung davon bekommen, wie es auf dem Land funktioniert, wie sich gewisse Dinge anfühlen. Und bei mir im Haus unten gibt es eine Kita. Und wenn ich die Kinder sehe, die sind jetzt nicht unbedingt unglücklich, aber ich weiß ganz genau, dass sie keine Ahnung davon haben, wie sich Hühnerscheiße unter einem nackten Fuß anfühlt.
Ja, das ist jetzt natürlich erstmal eine bloße Unterstellung an den Kindergarten da aus deiner Straße. Aber ich glaube, wo wir einer Meinung sind, dass Natur gut tut und ich weiß jetzt nicht, wie die Kinder da aus deiner Straße, wie nah die Zugang zum Spielplatz oder anderen Naturflächen haben. Aber wenn man auch gleichzeitig noch auf einem Bauernhof einen Kindergarten hat, ich glaube, dann lebt man nochmal in diesem Hier und Jetzt und lernt vielleicht auch ganz nah, was Selbstwert oder Verantwortung heißt. Denn die können ja beobachten, wenn der Zaun jetzt kaputt ist, dann läuft eben die Ziege raus. Ja? Da muss ich das also ändern. Oder genau, ich glaube, man lernt auch so ein bisschen mehr den Zusammenhang zu Lebensmitteln. Wie lange dauert das eigentlich, wenn ich jetzt aufs Feld gucke, bis ich da wirklich eine Kartoffel ernte? Vom Pflanzmoment bis zur Ernte. Und was kann da eigentlich währenddessen alles noch passieren? Und ich glaube, dass es den Kindern sehr, sehr gut tut, das mitzuerleben.
Für mich ist das so eine klein bisschen so eine romantisierte Vorstellung von Kindheit. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Sollten alle Kinder so eine Kindheit haben? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen weltfremd? So, das sind vielleicht auch so Fragen, die man mal beantworten muss, ne?
Und mir war ganz wichtig nochmal, bevor wir jetzt gleich mit unserem Gast sprechen, so ein bisschen darauf einzugehen, was wissen denn die Kinder eigentlich heutzutage noch, woher unsere Lebensmittel kommen? Und ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf eine Studie gestoßen aus Australien. Und dort wurde mit Schülern gesprochen, also sogar schon Schülern, in einem Alter von 14 bis 16. Und die mussten immer sagen, ist das tierische Herkunft oder pflanzliche Herkunft? Mhm. Und angefangen wurde mit dem Beispiel Baumwollsocken. Und 42% der Kinder, die 16 Jahre alt waren, haben gesagt, das ist Tierwolle.
Ernsthaft?
Und je jünger die Kinder wurden, also zwischen 10 und 12, haben sogar 75% der Kinder gesagt, dass das tierische Herkunft ist. Das gleiche auch mit Joghurt. Selbst da haben sehr, sehr viele angekreuzt, dass das ein pflanzliches Produkt ist. Und dadurch, dass die Studie aus dem Jahr 2012 kommt, wo es eher noch keinen Lupinenjoghurt gab, kann man davon ausgehen, dass sie es einfach wirklich nicht besser wussten.
Wirklich erschreckend. Ich selber weiß ja auch noch so, ich könnte noch Weizen und Roggen und Hafer auseinanderhalten und den Unterschied zwischen Steckrüben und Zuckerrüben. Ob das mein Sohn noch könnte, wüsste ich jetzt auch nicht. Der ist auch in der Stadt groß geworden. Die Frage ist, er ist deswegen nicht unglücklicher. So. Aber fehlt ihm was? Wäre es besser gewesen? Er hätte ein bisschen mehr von der Landwirtschaft mitbekommen? Keine Ahnung. Darüber wollen wir heute reden. Und ich finde es toll, dass Hanna heute bei uns ist. Hanna hat eine Bauernhof-Kita. Von diesen Bauernhof-Kitas gibt es gar nicht so viele in Deutschland.
Es gibt nur in ganz Deutschland, zumindest was die Zahlen uns da so verraten, 80 Bauernhof-Kitas.
Ja.
Also Waldkindergarten ist sehr, sehr üblich. Da gibt es schon mehrere, ich glaube um die 2000, 3000. Aber ein richtiger Bauernhof-Kindergarten, vielleicht müssen wir es auch gleich nochmal genauer definieren, da gibt es eher sehr, sehr wenige.
Ja, was macht eigentlich eine Bauernhof-Kita? Hanna Dangers ist bei uns. Sie ist von der Bauernhof-Kita in Laderholz und ist nicht nur Erzieherin, sondern sie ist auch Landwirtin und ist heute bei uns. Hallo Hanna.
Hallo.
Das ist toll, dass du hier bist. Wer kümmert sich jetzt gerade um die Kinder?
Die anderen Erzieher bei uns sind gerade im Kindergarten. Wir sind 5 Erzieher bei uns im Kindergarten und genau, da arbeiten jetzt gerade 2 für mich.
Und wie viele Kinder hast du?
21 Kinder haben wir.
Oha, das ist auch ein ziemlich guter Betreuungsschlüssel dann, ne? Ist das normal so für eine Kita? Oder ist das, weil ihr eine Bauernhof-Kita seid, habt ihr vielleicht mehr Erzieherinnen und Erzieher?
Nee, tatsächlich haben wir nicht mehr Personalstunden als ein Regelkindergarten. Es arbeiten bei uns aber mehr Erzieher, weil wir auch Kinder unter 3 Jahren bei uns in der Gruppe haben.
Ah, wie jung sind denn die Jüngsten?
Die sind 2 Jahre. Ab 2 Jahren bis zum Schuleintritt können sie bei uns in den Kindergarten kommen.
Ich glaube, wir müssen jetzt mal unsere Hektis, die jetzt hier zuhören, so ein bisschen abholen. Wie kann man sich das dann bei euch vorstellen, wenn wir jetzt durch deinen Hofkindergarten laufen würden? Was sehen wir von der Landwirtschaft? Wie sieht der Kindergarten aus?
Also eigentlich sieht es genauso aus wie ein normaler Regelkindergarten bei uns. Es ist nur, dass er halt auf dem Bauernhof angesiedelt ist. Wir haben ein ganz normales Kindergartengebäude, das auch genauso groß ist wie ein Regelkindergarten.
Pro Platzbedarf pro Kind.
Genau, also genauso viel Quadratmeter stehen den Kindern bei uns auch im Haus zur Verfügung.
Ist das festgelegt?
Das ist auch festgelegt.
Ach, das wusste ich nicht.
Genau.
Ist das wie bei Schweinen, haben wir gelernt, 0,85 Quadratmeter pro Kind oder wie viel ist das? Ja,
2 Quadratmeter pro Kindergartenkind und 3 Quadratmeter, glaube ich, pro Krippenkind. Muss man vorweisen.
Ja, okay.
Und sonst ist es eigentlich so, dass wir mitten auf dem Bauernhof sind. Also wir bekommen, wenn wir auf dem Außengelände sind, auch mit, was auf der Straße passiert, was auf dem Hof passiert. Wenn eine Maschine auf den Hof fährt, dann sind die Kinder sofort da und sagen, es fährt gerade die Drillmaschine oder das Güllefass auf dem Hof. Und dann gehen wir dorthin. Wir sind eigentlich sehr nah dran, was auf dem Bauernhof gerade passiert.
Das wissen die schon, das können die auseinanderhalten.
Ja, die erkennen sogar die Treckermarken an Geräusch schon.
Ernsthaft?
Ja,
das
ganz viele.
Das ist eine Nummer für Wetten, dass.
Ja! Was habt ihr denn für einen Betrieb? Kannst du den noch mehr beschreiben?
Ja, wir haben einen Rinderaufzuchtbetrieb und Fleischrinder haben wir auch bei uns auf dem Hof und einen Ackerbau.
Okay. Und jetzt erzähl mal, du bist ja eigentlich gelernte Landwirtin, richtig? Oder warst du erst Erzieherin und bist dann Landwirtin geworden?
Genau, ich habe erst Erzieherin ganz normal gelernt, die Ausbildung. Und nach meiner Ausbildung habe ich dann gemerkt, dass es nicht so das ist in einem Regelkindergarten, wie ich gerne arbeiten möchte und was ich Kindern mit auf den Weg geben möchte. Und dann habe ich noch Landwirtschaft studiert.
War dir da schon klar, dass du so eine Bauernhof-Kita machen willst und hast dann die Ausbildung gemacht?
Nee, tatsächlich ist mir das erst im Laufe der Zeit bewusst geworden. Im ersten Ausbildungsjahr eigentlich schon zur Erzieherin habe ich gesagt, dass ich, glaube ich, nicht in dem Beruf arbeiten werde, so wie er jetzt mir gezeigt wurde. Das hat mich einfach überhaupt nicht erfüllt.
Und weil dir was gefehlt hat oder
ja,
was? Wie meinst du? Erfüllt?
Einfach so die Werte, was ich den Kindern mitgeben konnte. Also ich konnte nicht das denen mitgeben, was ich denen gerne mit auf den Weg geben wollte. Vor allem mit den Tieren, dem Bezug und zur Natur. Das war einfach, die Gegebenheiten waren nicht da. Ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist. Was ein Regelkindergarten, das ist einfach nur nicht meine Art, wie ich arbeiten möchte. Und dann habe ich gesagt, ich mache die Ausbildung aber erstmal zu Ende, die 4 Jahre. Und habe dann ein Jahr auch noch als angestellte Erzieherin gearbeitet. Und währenddessen habe ich mich dann halt schon informiert, mache ich noch die landwirtschaftliche Lehre oder gehe ich studieren. Und da ich dann ja aber wusste, ich möchte beide Berufe irgendwie kombinieren, habe ich mich dann für das Studium entschieden. Und vor dem Studium war ich auf einem Milchviehbetrieb und habe dort gearbeitet. Und da die Frau von dem Betrieb, die hat in einer Zeitschrift gelesen, dass es eine Weiterbildung, also ein Wochenendseminar vom Lernort Bauernhof angeboten wird, und da war die Annemarie Mus und hat Bauernhof-Kindergärten vorgestellt und hat sie gesagt, Hanna, ist das nicht genau das, was du dir wie vorstellen könntest? Und dann bin ich dorthin gefahren ein Wochenende und habe meine jetzige Trägerin kennengelernt, die Annemarie Mus. Und ja, ab dem Wochenende war mir einfach klar, ich möchte das auf jeden Fall umsetzen bei uns, und bin mit der Idee nach Hause gekommen und habe alle Leute überzeugt. Und so ging es dann los.
Zu Hause bedeutet bei dir auf dem elterlichen Hof?
Auf dem elterlichen Betrieb, genau, weil es ja dann mitten auf unserem Hof umgesetzt werden sollte. Und da müssen ja dann auch alle hinterstehen, hinter dem Konzept, weil das ja auch gelebt wird dann den ganzen Tag. Und der normale Betrieb sollte halt nicht eingeschränkt werden.
Waren da alle begeistert?
Es war schon einfach so Fragen im Raum. Wie ist es mit der Versicherung, Berufsgenossenschaft? Was ist, wenn Gülle aufgerührt wird zum Beispiel? Dann ist ja auch einfach die Güllegrube offen. Und was ist in solchen Momenten? Muss man spezielle Sicherheitsvorkehrungen noch treffen, was den Betrieb vielleicht wirklich einschränkt? Das waren ja auch berechtigte Bedenken von meinen Eltern. Die haben wir dann aber geklärt, indem wir verschiedene Bauernhof-Kindergärten uns angeschaut haben und einfach mal gehört haben, was das für den Landwirt an sich eigentlich bedeutet. Weil er soll ja nicht in seinem Tagesablauf eingeschränkt werden, sondern wir wollen ja als Kindergarten davon profitieren, von diesem Alltag. Eigentlich ist es so, dass der Kindergarten auf dem Bauernhof ist, aber er ist ja auch trotzdem mit einem Zaun drum. Also die Kinder können jetzt nicht frei auf den Hof gehen, sondern immer nur mit uns Erziehern zusammen.
Deine Philosophie von Erziehung und von Kita, von Kinderbetreuung, erklär uns die mal. Um was geht's? Was ist dir wichtig da bei den Kindern?
Ja, ich glaube, das kommt so daher, wie ich aufgewachsen bin. Ich glaube, wie man so groß wird, das nimmt man ja auch vieles mit. Und daher kam das, glaube ich, einfach, dass ich der Meinung bin, dass die Kinder einfach die Nähe zur Natur und zu den Tieren brauchen in den ersten Jahren, weil sie sehr offen für die Themen sind und sie einfach fürs Leben auch lernen können, weil ich halt in meiner Ausbildung auch gemerkt habe, Die Kinder wissen wirklich nicht, wo Fleisch herkommt und die Milch. Und sie sagen, es liegt im Supermarkt oder Mama oder Papa kaufen das. Und es steht dort. Und dann habe ich mich halt immer gefragt, ja, aber irgendwie müssen wir das doch schaffen, dass wir es zusammen erleben können, dass sie auch das begreifen, also mit den Händen auch begreifen können, wo es herkommt. Und wann nicht dann, wenn es im Kindergartenalter ist, weil in der Schule ergibt es sich einfach nicht mehr, dass man die Möglichkeit hat, dass die Kinder wirklich mit ganz viel Ruhe und Zeit viele Dinge erleben können.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja dein Kindergarten jetzt in dem ehemaligen Schweinestall. Wie hast du das alles umsetzen können?
Ja, erstmal sind wir auf die Suche gegangen, welcher Raum ist überhaupt
geeignet
dafür. Das ist ja auch, wir brauchten ja die Quadratmeteranzahl, brauchten wir auch. Und dann sind wir ziemlich schnell auf die Idee gekommen, wir hatten einen alten Schweinstall. Und seitdem ich klein war, war das eigentlich so ein Abstellbereich, weil mein Vater damals noch Milchkühe hatte. Und er hat halt mehr auf die Kühe und den Ackerbau gesetzt und nicht auf die Schweine. Und dann stand der halt leer und wir haben gesagt, das ist eigentlich perfekt. Dann haben wir den eigentlich kernsaniert und ja, mussten noch tiefer bauen, weil der sehr flach war und dunkler und einfach bodentiefe Fenster jetzt rein. Und ja, da haben ganz viele Leute geholfen, dass wir das schaffen konnten.
Und sag mal, damals, als dann dieser Schweinestall fertig war, ne? Und du gesagt hast, okay, ich bin Hanna und ich mache jetzt hier einen Bauernhof-Kindergarten. Kamen dann sofort Eltern und haben gesagt, hier, nimm mein Kind? Oder war das am Anfang schwierig?
Da wir ja sehr dörflich sind, hat sich das natürlich auch sehr schnell rumgesprochen, die Idee, die ich hatte. Und ich habe natürlich auch immer gefragt, was haltet ihr denn von so einem Konzept, weil das auch meine Bedenken waren. Gibt es überhaupt genügend Kinder auf dem Land, die das auch anspricht oder ist das eigentlich nur ein Thema für die Stadt? Und den Umbau, der ist, weil das Gebäude an der Straße auch ist, sehr einzusehen, kamen immer ganz viele Eltern und haben auch gesagt, oh, richtig tolle Idee, wenn unser Kind noch so alt wäre, würden wir das auf jeden Fall herschicken. Oder auch andere Eltern, die noch Kinder in dem Kindergartenalter haben, gesagt, wir melden das auch um, also von einem anderen Kindergarten, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dass bei uns im kleinen Dorf ein Kindergarten entsteht, weil die Eltern auch gesagt haben, wir sind auch so aufgewachsen, so wie du das hier gerade umsetzen möchtest, das möchten wir unseren Kindern auch gerne bieten.
Also lief das von Anfang an?
Ja.
Toll.
Also das hat mich auch wirklich total gefreut, weil es wirklich ja eine Angst von mir war, dass ich nicht genug Kinder und nicht das Personal dafür finde, die dann dort arbeiten möchten oder betreut werden möchten.
Sind das dann Kinder, die von Eltern ganz gezielt zu dir gebracht werden, weil sie gesagt haben, ja, sie sind überzeugt von deinem Konzept und wir wollen, dass unsere Kinder auch ein bisschen mehr lernen als nur Stadt?
Ja, ja? Definitiv. Also die Eltern sind da schon sehr, stehen hinter dem Konzept und suchen sich das bewusst aus. Es gab auch schon Familien, die wirklich eine halbe Stunde zu uns gefahren sind, aber bewusst gesagt haben, sie möchten genau dieses Konzept für ihr Kind.
Wie sieht jetzt gerade beispielsweise der Alltag von den Kindern aus? Was können die von draußen mitkriegen?
Also unser Tag startet eigentlich so, wir haben von 7 bis 8 Uhr einen Frühdienst. Das ist erstmal so ein Ankommen für Kinder, die Stunde. Und dann um 8 kommen die restlichen Kinder, die erst später dann betreut werden. Und um 9 Uhr gehen wir immer eine Fütterungsrunde, nennen wir sie. Das ist die Hofrunde. Das ist einmal fest, dass wir unsere Hühner versorgen, die wir für die, die auf dem Hof sind, und Hasen, die sind im extra Bereich.
Ist das der Moment für die Hühnerscheiße nackter Fußerfahrung?
Ja, und sehr schön. Das wäre der Moment, der richtige Moment. Und dann versorgen wir erstmal diese ja, Kleintiere, die Haustiere sozusagen, und gehen halt, bevor wir dort zu den Tieren gehen, immer am Rinderstall auch vorbei. Und dann sagen die Kinder oft schon, wenn sie am Stalltor vorbei, einen guten Morgen, wir kommen gleich. Sie reden dann halt wirklich schon mit den Tieren. Dann holen wir auch in der alten Milchkammer, die wir da haben, Wasser für die Hühner. Also erstmal schon so Berührungspunkte zu den Rindern. Und dann, wenn wir die Kleintiere versorgt haben, gehen wir immer die Großtiere noch gucken, was wir machen können. Ob wir Silo ranschieben, ob wir Heu geben können, ob wir die Fleischrinder mit auf die Wiese lassen können. Und dann nehmen wir unsere Eier eigentlich mit, die wir gefunden haben von den Hühnern, und gehen sozusagen über den ganzen Hof bis zu meiner Oma, die Oma Gisela. Und dort geben wir am Fenster ihr jeden Morgen die Eier. Also die Kinder überreichen ihr jeden Morgen die Eier, die wir gefunden haben.
Für deine Oma bestimmt auch irgendwie toll, oder?
Ja, total. Also meine Oma ist diese Zeit sehr heilig. Da ist auch, dass sie nicht wegfahren kann in der Zeit, wo wir immer mit den Kindern kommen, kurz vor 10. Und ja, sie erfreut sich da einfach total dran. Aber es ist so ein beidseitiges Spiel, weil die Kinder, die haben so ein Strahlen im Gesicht, wenn sie ein Ei Oma Gisela geben können oder sagen, Oma Gisela, das ist noch warm, das haben wir gerade erst gefunden, fass mal an.
Ja.
Und es ist so ein, wirklich so ein, wie so eine Oma für die Kinder auch. Also man merkt, das ist total herzlich und die erzählen ihr ganz viel und sehr schön, ja.
Aber ist dein Eindruck, dass sie schon ein bisschen was wissen über Landwirtschaft oder sind die auch teilweise komplett ahnungslos?
Beides. Also viele Kinder kommen auch schon mit Vorwissen, die sich vorher schon total für Trecker erstmal, so fängt es ja meist an, dass sie sich für Trecker interessieren und dann hinterfragen, was für eine Kultur wächst auf dem Acker. Aber es gibt auch Kinder, die wirklich gar keine Berührungspunkte damit hatten und die kommen auch vom Dorf. Also die wirklich nicht wissen, dass das Mais ist oder wie eine Kartoffel gepflanzt wird. Ich hatte mal eine Situation, da war eine Mutter, da fuhr gerade der Futtermischwagen auf dem Hof und sie hat ihr Kind abgeholt und da meinte sie, guck mal, da kommt ein roter Anhänger. Mhm. Und da meinte das Kind gleich zur Mutter, ach Mama, das ist doch der Futtermischwagen. Und die Mutter dann, ja, was heißt denn Futtermischwagen? Und dann hat das Kind, also ich stand halt auch daneben, aber ich musste gar nichts erklären, weil das Kind komplett erzählt hat, da ist Mais drin. Und da ist Grassilo drin und die Mutter so, was ist Grassilo so? Und das Kind halt wirklich erzählt hat, da gehen wir doch immer hin, wenn wir Silo machen, das ist das Gras. Und das kommt alles in den Futtermischwagen, wird gemischt und bekommen die Rinder. Und das war so ein Moment für mich, ja, total schön, dass die Kinder einfach selbst ihren Eltern schon die Welt erklären von der Landwirtschaft.
Du bist ja auch auf dem Hof groß geworden, Maya. Würdest du sagen, dass ihr Dorfkinder Dinge gelernt habt, die uns Stadtkindern fehlen?
Also ich glaube, ich kann dem, was du vorhin gesagt hast, sehr viel abgewinnen, nämlich, dass du dich so stark an diese Hühnerscheiße unter dem Fuß so wahnsinnig gut dran erinnern kannst, sowohl vom Geruch als auch von dem Gefühl, also weißt du, das hast du noch so total prägend vor Augen. Und bei uns war es auch so, ich war auch auf dem Dorfkindergarten, aber in diesem Dorf gab es auch ein oder sogar mehrere Bauernhöfe und wir haben oft Wanderungen dahin gemacht, weil es als kleines Kind sich immer sehr lang angefühlt hat. Ich brauchte sehr viel Proviant für 300 Meter. Aber da kann ich mich natürlich auch an alles noch ganz genau dran erinnern und ich habe es auch total vor Augen und ich glaube einfach, dass wenn man so jung ist, dass das einen wahnsinnig großen Einfluss hat. Dennoch, also macht man natürlich auch im Laufe des Lebens Erfahrungen, die einen sehr prägen und die können auch erst später für ein Gewicht haben. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich erst später erfahren habe, wie viel Arbeit das alles ist. Ja, also erst als ich so ein bisschen den Blick dafür bekommen habe, wann da morgens die Lichter in der Werkstatt angehen und wie spät abends der Mähdrescher um 12:30 in der Nacht erst wieder auf dem Hof ist. Das sind natürlich Beobachtungen, die du jetzt als Kind nicht machst. Also realistische Einblicke für die Landwirtschaft kommen dann wahrscheinlich doch erst später. Aber also ich habe ganz stark das Gefühl und ich habe mich auch ein bisschen da mal so recherchiert. Es gibt zum Beispiel ein Buch von einem Herrn, der das heißt The Last Child in the Woods. Und er sagt halt auch in diesem Buch und belegt das mit ganz, ganz vielen Gesprächen mit Experten, dass es ein Naturdefizitsyndrom gibt. Und dieses Syndrom, das ist eben, dass man kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, dass man nervös wird. Und ich glaube, dass die Natur und vor allem die Beobachtung, die man da machen kann, einen sehr gut heilen können. Mhm. Oder gesünder sind, so würde ich es mal lieber sagen.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man so eher auch so eine bessere Vorstellung von den Zusammenhängen in dieser Welt bekommt. Also, dass Pflanzen wachsen, damit Tiere was zu essen haben. Tiere werden groß, damit wir was zu essen haben und so weiter. Das schließt sich ja irgendwo so der Kreis.
Also das Thema mit den Kreisläufen ist mir auch einfach wichtig gewesen, dass man Kindern diesen Kreislauf einfach zeigen kann. Was braucht vielleicht auch eine Pflanze, dass sie wächst? Und was muss ich alles selber dafür tun? Muss ich einfach nur zugucken oder muss ich auch gießen? Muss ich vielleicht auch mal Unkraut entfernen? Wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter, dass ich meine Möhre hinterher essen kann und verzehren kann? Also das nehme ich eigentlich täglich wahr, dass die Kinder viel mehr Verantwortung für ihr Tun übernehmen, dass sie wahnsinnig stolz sind, wenn da wirklich eine Möhre aus unserem Hochbeet wächst und sie sagen können, die wächst nur, weil ich sie gegossen habe und sie schmeckt mir viel besser und zu Hause esse ich gar keine Möhren vielleicht, weil sie einfach selber sehen, pflegen und ernten konnten.
Hat das auch Auswirkungen auf die Wertschätzung von Lebensmitteln im Allgemeinen irgendwann später?
Das glaube ich auch. Das würde ich auch so sehen. Das ist bei uns nämlich auch, wenn etwas nicht gemocht wird oder so, dann werfen die Kinder das jetzt vielleicht nicht erst weg, sondern die fragen dann manchmal, willst du das nicht essen? Also dieses, sie wollen gar nicht so die Lebensmittel vielleicht wegschmeißen, sondern sie wissen einfach, was dahinter steckt, dass wir das haben dürfen und was wir da alles reingesteckt haben, dass wir das Produkt verzehren dürfen.
Oder vielleicht wissen sie auch, wir können es ja auch noch den Hühnern geben. Also irgendwie das ist es da ja auch wieder, kommt es ja auch wieder so in den
Kreislauf. Das machen wir dann auch tatsächlich, wenn wir beim Mittagessen vielleicht viele Sachen überhaben oder so, dann gucken wir, sind da viele Gewürze drin oder nicht. Und wenn nicht, dann gehen die Kinder direkt nach dem Mittagessen los, die Lust haben, und bringen das den Hühnern und sagen dann oft, die Hühner haben sich gefreut, dass wir nicht aufgegessen haben oder so. Und das ist halt so, ja, einfach schön. Also wir müssen das einfach, diesen Kreislauf weiterführen.
Und ihr bietet auch Fleisch an aus eurer eigenen Haltung?
Genau, unsere Fleischrinder, die werden dann halt auch geschlachtet und das essen wir dann auch im Kindergarten mit den Kindern, wenn es mal Gulasch gibt oder mal Hackfleisch.
Und meine Frage dazu, sehen die dann auch Schlachtprozesse? Nee.
Nein, das nicht. Okay. Also es ist schon, dass sie wissen, welches Tier geschlachtet wird. Also das wissen die Kinder schon, weil die Kinder auch sehr, es kommt gar nicht von uns Erziehern, sondern die Kinder fragen dann, wenn wir den Viehanhänger anhängen, dann fragen sie, wer wird denn abgeholt oder wo kommt es hin, das Tier? Und dann wird es natürlich mit den Kindern, die für das Thema bereit sind, thematisiert.
Ja, das erinnert mich an meine Kindheit. Wir haben auch immer, wir hatten früher auch eigene Hühner bei uns gehalten. Mein Bruder und ich, als wir ganz klein waren, waren immer zuständig für die Fütterung und fürs abends das Gitter zu machen. Und wir haben ganz oft Hühnerfrikassee gegessen. Dann haben wir auch immer gefragt, welches Huhn das jetzt war. Und
das essen wir auch im Kindergarten zum
ganz
Beispiel.
Normal. Wie reagieren die Kinder da? Was ist so dein Eindruck?
Sehr offen. Also total offen. Es ist nie ein Kind, das sagt, oh, ich will das nicht probieren oder, also bei uns muss keiner Essen probieren, aber es steht dann ja dort und sie nehmen sich das selber und alle Kinder sagen dann auch, wir nennen unsere Limousinenrinder Limos, weil es sonst schwierig ist, für die Kinder auszusprechen und dann sagen sie immer auch, wir haben ein Limo-Rind gegessen und das ist für die was ganz Normales, wo man ja auch eigentlich die Verbraucher hinbringen möchte, dass es einfach was Normales ist.
Ja.
Was ist dir denn das Wichtigste, wenn die Kinder jetzt den letzten Tag bei dir waren? Mit welchem Wissen und mit welchen Werten sollen sie vom Hof tapsen?
Eigentlich am wichtigsten ist es mir, dass sie sehr selbstbewusst und sehr gestärkt in die Schule gehen können. Also, dass sie von ihren Kompetenzen selber wissen, dass sie einfach wissen, so wie sie sind, sind sie genau richtig und ich kann das. Und das braucht man in der Schule ja einfach auch, dass man vielleicht auch, wo man weiß, die Dinge kann ich vielleicht nicht so gut, aber dafür kann ich andere Dinge gut oder ich kann Dinge anders lösen, als vielleicht der eine Weg das sagt und dass man dann nicht zusammenfällt und sagt, ich kann jetzt gar nichts mehr, sondern weiß, nein, ich schaffe das und dass sie ganz gestärkt daraus gehen und das kann man halt in der Landwirtschaft, in der Natur sehr, sehr gut mit den Kindern üben.
Ich bin echt neidisch irgendwie, dass ich da nicht groß geworden bin in so einem Kindergarten und mein Sohn auch nicht, den hätte ich da gerne hingeschickt.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, hättest du dein Kind in einen solchen Bauernhof-Kindergarten geschickt?
Ja, total, total. Ich hätte.
Was wären deine Beweggründe gewesen?
Ja, weil der ist in der Stadt groß geworden und das ist auch gut so und er liebt es auch in der Stadt. Aber manchmal denke ich, so dieser nackte Fuß in Hühnerscheiße, der wäre
vielleicht. Nimmst du immer bildlich für so ein bisschen das wahre Leben kennenlernen,
genau,
was eben nicht so schickimicki
ist. Das ist das wahre Leben. Das ist irgendwie so, wenn du auf einem Bauernhof rumläufst, dann ist es nicht so wie bei der kleine rote Traktor, wo alles sauber ist. Das ist auch mal dreckig und du langst mal in die Grube und es stinkt. Und Verantwortung übernehmen für ein Tier, für eine Pflanze und so. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen romantisch, weil ich immer denke so, da ist das Leben noch so ein bisschen unbeschwerter als in der Stadt. Da musst du an der Ampel stehen, bevor du rüber zum Spielplatz laufen kannst. Und hier gehst du raus und das riecht nicht die ganze Zeit nach Autoabgasen, so, weißt du?
Ja, ich finde, unbeschwerter ist es jetzt wahrscheinlich auf dem Hof nicht, weil egal welches Wetter ist, ob es jetzt draußen richtig plättert, du musst dir da irgendwie deine Gummistiefel anziehen und trotzdem morgens mit dem Futtereimer zu den Hühnern gehen und die Eier einsammeln, egal wie kalt und düster und windig es ist. Also ich finde, da lernt man halt, wie du schon auch meintest, Verantwortung kennen und dass das eben nicht Schönwetterverantwortung ist.
Ja.
So, weißt du? Also,
sag mal, die Kinder, die jetzt in die Schule gegangen sind, du machst das ja seit 2021, richtig?
Ja.
Das heißt, du hast ja schon so ein bisschen Erfahrung, auch wenn Kinder dann weggehen. Kriegst du so Feedback, kriegst du Rückmeldungen von Lehrern oder von anderen Menschen, die sagen, Mensch, die Kinder, die bei der Hanna waren, die sind irgendwie anders?
Ja, letztens hatte ich tatsächlich mit einer Lehrerin ein Gespräch darüber und da hat sie berichtet über die Kinder, die jetzt letztes Jahr zur Schule gekommen sind und sie meinte, die sind sehr ausgeglichen einfach, dass sie total gut abwarten können und die Aufgaben gut erledigen können, ganz in Ruhe das machen und das haben ja auch Eltern schon bestätigt, die vielleicht auch einen Kindergarten gewechselt haben, den Platz zu uns, dass sie sagen, die Kinder sind nachmittags nicht so aufgewühlt, wie sie es vorher waren, sondern die sind total geerdet, also so sehr entspannt mit sich und ausgeglichen und nicht aufgedreht sind.
Ja.
Und das nehmen wir halt auch allgemein wahr bei uns im Kindergarten. Alle, die uns besuchen während der Kindergartenöffnungszeit, da kommen ja öfter mal andere Leute her, die sagen immer, es ist so entspannt bei euch. So eine Ruhe ist bei euch drin und das nehmen wir gar nicht mehr so wahr, weil für uns ist das einfach normal, weil wir uns viel aufteilen, ganz viel auf Wiesen unterwegs sind, in den Stallungen unterwegs sind. Wir sind nie in der 21-Gruppengröße unterwegs, sondern wir haben viel, dass die Kinder, die Lust haben, machen das und das bringt halt eine Entspannung rein, wenn alle Kinder zufrieden sind mit dem, was sie tun können.
Ja, auch so mit großen Tieren zu tun zu haben, finde ich auch spannend. So als kleiner Mensch, weiß ich, haben einem ja diese Riesentiere wie Kühe ja auch irgendwie so erstmal einen Respekt eingeflößt. Und auch ich hatte als Kind auch Angst vor Hühnern, wenn die hinter dir herlaufen, denkst du, oh mein Gott, irgendwie so der pickt mir was in den Rücken und so. Und dann auch zu lernen, irgendwie so damit umzugehen, Respekt vor den Tieren zu haben, zu wissen, wie die sind, wie die reagieren und so, das ist ja auch etwas, was nützlich sein kann, oder?
Das ist bei uns wirklich Thema mit vielleicht auch den Zweijährigen, wenn sie das erste Mal in den Boxenlaufstall kommen und die großen Rinder dort sehen und vielleicht das Fressgitter noch klackt, dieses Geräusch, dass sie dann wirklich Angst erstmal haben. Und sie sind aber so neugierig auf das, was einfach dort ist. Und die großen Kinder können die Rinder schon alle streicheln oder lassen Heu aus der Hand fressen. Und dann wollen die kleinen, also jüngeren Kinder das natürlich auch. Und das dauert keine Woche und dann sind die Kinder da schon total offen und sie lernen da auch einfach das Rind zu sehen, also dass ein Rind vielleicht auch nicht jeden Tag Lust hat, gestreichelt zu werden oder die Signale,
das Tier
die ein,
zu lesen, ne? Ja. Also so nonverbale Kommunikation.
Genau,
quasi.
Und das können die Kinder wahnsinnig gut. Also sie sind so geduldig, wo manchmal auch gesagt wird, das Kind kann zu Hause nicht geduldig warten. Und dann sagt man, dann guckt mal im Stall, wie geduldig das Kind gerade wartet, ein Kälbchen zu streicheln. Kälberstreichen ist dann ja noch mal schwieriger als die großen Rinder, die sind dann ja noch gelassener. Und wenn das dann halt gelingt, was das einfach mit einem Kind macht und das ist ein Prozess oder auch die Hühner, wenn sie picken, was du gesagt hast, das tut ja auch weh. Bei uns nehmen die Kinder jetzt das Futter schon freiwillig in die Hand, damit sie sich trauen, die Hühner aus der Hand zu füttern.
Also Mutprobe quasi auch ein bisschen.
so sich selber zu beweisen, ich schaffe das Huhn, dass das Huhn zu mir kommt. Weil es ist ja auch nicht, ich kann hinter dem Huhn hinterherlaufen, sondern ich muss wieder warten, bis das Huhn bereit ist, zu mir zu kommen. Und da sind Hühner sehr gute Lernpartner.
Und seid ihr jetzt eigentlich teurer, wenn ihr so ein tolles Konzept habt mit eurer Kita? Oder?
In Niedersachsen zahlt man gar keinen Kindergartenbeitrag. In Niedersachsen ist es beitragsfrei. Und bei uns zahlen nur die Krippenkinder halt einen Beitrag. Also von 2 bis 3 Jahren müssen die Kinder bei uns einen Beitrag zahlen. Das ist wie bei den Kommunen genau das Gleiche.
Okay.
Und es ist halt nur der Mittagessensbeitrag ist bei uns ein ganz bisschen höher im Monat, weil wir bei uns frisch kochen.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob ihr da eure eigenen Produkte irgendwie verkochen könnt.
Genau, also die Produkte aus unseren Hochbeeten, da sagt die Köchin dann immer, Kinder, ich brauche jetzt mal rote Beete für einen rote Beete-Salat, bringt mir mal so und so viel.
Was habt ihr dann noch alles so bei euch in euren Hochbeeten oder generell?
Also wenn es dann halt soweit ist, da haben wir viel, wir probieren viel aus. Also eigentlich probieren wir fast alles aus, was gelingt uns nicht alles. Letztes Jahr haben wir sogar Melone versucht. Das hat nicht geklappt.
Und wenn die Köchin sagt, lauft mal los, holt mal rote Beete, dann wissen die Kinder, was rote Beete ist?
Das ist wirklich witzig. Am Anfang stehen die Kinder dann davor, die dann das erste Jahr bei uns sind und ziehen einfach mal und dann drücken sie es wieder rein, wenn es das Falsche ist. Wenn ein großes Kind sagt, das war es nicht. Aber die großen Kinder, also die schon länger bei uns sind, die kennen sich wirklich richtig gut aus im Hochbeet.
Ich habe jetzt noch mal eine letzte Frage auch für die Landwirte oder Landwirtinnen, die hier vielleicht zuhören. Du hast ja erzählt, du hast deinen Schweinestall dafür umgebaut. Welche Voraussetzungen braucht denn so ein Gebäude, damit das einem irgendwie genehmigt wird?
Also eigentlich tatsächlich genau solche Voraussetzungen wie ein normaler Regelkindergarten. Also man hat ganz viele Vorgaben, wie hoch ein Waschbecken hängen muss. Also es ist alles vorgeschrieben.
Welche Haltungsform hast du bei den Kindern?
Ja, genau. Ja, also es ist wirklich, die ganz normalen Vorgaben für einen Kindergarten benötigt man, aber es gibt halt auch Bauernhof-Kindergärten, die nur einen Bauwagen haben. Die haben dann andere Vorgaben als wir, weil wir halt längere Betreuungszeiten haben. Wenn man nur 6 Stunden Betreuungszeit hat, dann reicht auch ein Bauwagen aus. Und wir haben aber 8 Stunden Betreuungszeit und auch Mittagessen vor Ort, dann brauchten wir andere Rahmenbedingungen.
Okay, okay. Ich frage mich halt, also du hast ja eine Erzieherausbildung gemacht und Landwirtschaft studiert, aber was hättest du gebraucht, um einen Kindergarten aufzumachen, also vom Ausbildungsgrad?
Hätte ich eigentlich nur die Erzieherausbildung machen müssen und halt einen landwirtschaftlichen Betrieb finden müssen, der sagt, super Idee, ich habe hier auch ein Gebäude, das ich umbauen möchte oder Platz für einen Bauwagen. Man muss nicht, also das haben ja die wenigsten, die auf einem Bauernhof-Kindergarten arbeiten, einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Das ist natürlich eine super Kombi, weil man viel auch schon so erklären kann. Und ich, weil ich auch auf dem Hof arbeite, weiß, was los ist. Also ich weiß ganz genau, heute steht das an, morgen steht das an, wir können da mal zugucken.
Und wenn ich jetzt einen Bauernhof-Kindergarten aufmachen wollen würde und ich habe jetzt nur Landwirtschaft studiert, ich bräuchte quasi eine zweite Person, die den Pädagogikbereich abdeckt. Aber dann könnte ich mich mit einbringen oder wie ist das dann?
Als Landwirt kann man dann nicht im Kindergarten mitarbeiten. Also es können wirklich nur pädagogische Fachkräfte im Kindergarten arbeiten. Und der Landwirt an sich könnte dann halt die Aktionen mitmachen. Also dass man dann sagt, man macht einmal die Woche eine Landwirtsstunde oder wenn wir auf dem Hof sind, weil wir sind ja wirklich fast den ganzen Tag mit auf dem Hof unterwegs, man trifft immer den Landwirt und das ist immer so, wow, da ist Hartmut und können wir mal hingehen und sagen, hallo Hartmut. Und
20 Kinder, eine neue Mitarbeiterkraft.
Ja, genau. Ja, also das ist so ein Junge, das war auch vielleicht eine lustige Geschichte, der meinte auch, als er zur Schule gegangen ist, bei der Verabschiedung, ist er zu meinem Vater gegangen und meinte, Hartmut, ich möchte hier später mal arbeiten. Und dann meinte er, ja, dann musst du noch ein bisschen zur Schule gehen. Und dann meinte der Junge, ich möchte auch gar kein Geld, ich möchte nur eine Mettwurst dafür. Oh. Ja, das war auch niedlich. Ja.
Schön. Ich versuche immer noch hinzukriegen, wie das werden könnte, dass ich das auch machen könnte. So. Oder ich frage das für die anderen, die hier zuhören. Gibt es denn nicht so Kurse von der Landwirtschaftskammer?
Genau, die Landwirtschaftskammer bietet Kurse für Bauernhofpädagogik an und dann kann man halt auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb Kurse anbieten für Schulklassen, für Geburtstage.
Aber es sind dann wenige Stunden und dann gehen die wieder.
Genau.
Ich habe jetzt keinen pädagogischen.
Nee, das könnte man nicht im Kindergarten. Okay. Das wäre eine Weiterbildung für eine Erzieherin, das ist bei uns auch, die dann halt Bauernhofpädagogin noch nebenbei machen. Aber damit kann man keinen Kindergarten leiten oder dort arbeiten.
Okay, hab's verstanden.
Cool. Hanna, vielen, vielen Dank, dass du uns mal mitgenommen hast in deine kleine Kita-Welt in Laderholz. Ist wirklich spannend. An dieser Stelle, jetzt hört sich das so ein bisschen an für eine Schwärmerei für diese Bauernhof-Kitas. Und das ist auch angebracht, aber wir wollen jetzt nicht damit sagen, dass alle konventionellen Kitas irgendwie schlechte Arbeit machen würden oder die Kinder da unglücklich wären. Oder.
Nein, auf keinen Fall. Also die machen auch sehr gute Arbeit.
Ja, es ist nur halt anders, den Umständen entsprechend. Man kann ja auch nicht irgendwie da bei mir in der Kita jetzt vor meinem fünfstöckigen Wohnhaus jetzt auf einmal eine Herde Kühe hinstellen und ein paar Hühner, damit die auch mal so ein bisschen diese Erfahrung machen. Das funktioniert halt nicht.
Aber die haben sicherlich irgendwie einen Hinterhof und einen kleinen Sandkasten und dürfen auch mal ihre kleine Regenjacke anziehen.
Und machen Lärm.
Ja, so.
Und
genau vor deinem
Sachen
Fenster.
An, vor meinem Schlafzimmer und grillen dann Stockbrot und so. Das machen die auch. Ja, ja.
Na, siehst du, also.
Kleinen Banausen. Ja, Mensch, jetzt
vielen
haben wir
Dank an alle Erzieher und Erzieherinnen für eure tolle Arbeit da draußen. Also ohne euch könnten ganz viele andere hier nicht entspannt morgens Radio machen, wenn die Kinder nicht betreut sind.
Richtig. Und natürlich auch an dieser Stelle mal vielen Dank an die Eltern, die auch wichtige Arbeit leisten. Ich komme drauf, weil ich neulich einen tollen Podcast gehört habe. Der heißt Eltern ohne Filter. Da geht's mal so ein bisschen darum, hinter die Fassade zu gucken. So Eltern, ich bin ja selber Vater eines Jungen, neigen ja manchmal dazu, zu sagen, Mensch, wie geht's uns zu Hause? Ja, alles super schön. Und der Kleine, ja, entwickelt sich prächtig, alles toll. Und in Wahrheit ist es totales Chaos. Und man fühlt sich überfordert und der Kleine macht nur Ärger und so. Und das mal ein Podcast, da wird Tacheles geredet. Also da reden sie wirklich über die wahren Probleme, die jede Mutter und jeder Vater mit seinen Kleinen erlebt. Und das ist wirklich spannend. Also hört mal rein, Eltern ohne Filter, ganz toller Podcast für Eltern, aber nicht nur für Eltern, sondern für alle, die es vielleicht mal werden wollen, gibt es in ARD Sounds und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Hanna.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit hier.
Ja,
gerne. Grüß uns die Kinder und auch Hartmut.
Ja, ja, genau.
Hartmut. Hartmut ist auch so
würdest
ein richtiger Name.
Würdest du auch
für
ihn arbeiten, wenn du eine Mettwurst kriegst oder eine Wurst?
Ja, ja, ne? Würde ich machen. Würde ich
super
machen.
Ihr lieben Hektis, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir möchten natürlich auch mit euch im Kontakt sein und deswegen freuen wir uns immer, wenn ihr uns schreibt. Und wir haben diesmal eine Sprachnachricht bekommen, die würden wir hier gerne einmal einblenden. Und zwar von Nils und vielleicht könnt ihr euch mit ihm identifizieren.
Immer wenn ich so weit der Autostrecke fahre, höre ich tatsächlich mal den Podcast von dir und Kuhlage an. Und ich verfolge die Aufnahmen wirklich sehr, sehr interessiert und sehr doll oder wie ich das auch immer beschreiben soll. Auf jeden Fall, immer wenn ihr sagt, schreibt uns eine E-Mail zu dieser Podcast. Ich könnte fast zu jedem Podcast euch eine Geschichte schreiben, aber ich mache es dann einfach nie. Das ist einfach das Problem. Ich hätte so viele Themen, wo ich was zu beitragen könnte. Das ist echt verrückt.
Dann mach doch mal.
Echt mal. Also, nach der langen Autofahrt anhalten, sofort Handy rausholen und uns schreiben. Denn dieser Podcast lebt vom nahen Austausch. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch mal kritische Nachfragen an Kuhlage oder auch mich, dann freuen wir uns. Und das macht den Podcast einfach nur besser.
Ja, und erzählt uns einfach mal, wo ihr den Podcast hört. Also ist es auf der Autofahrt oder ist es auf dem Trecker? Oder ist es, wenn ihr gerade eure Kinder in die Bauernhof-Kita von Hanna bringt oder sie abholt? Das würde uns auch mal interessieren. Also schreibt uns gerne mal an
63hektar@ndr.de. Und vielleicht wollt ihr uns in Bezug auf diese Folge mal erzählen, in welchen Kindergarten eure Kinder gehen und was ihr findet, was euren Kindern vielleicht auch fehlen könnte und was ihr an diesem Konzept vielleicht cool finden würdet. Lasst uns mal einfach darüber austauschen.
Gerne an 63hektar@ndr.de. Und an dieser Stelle will ich noch mal ganz kurz Werbung machen für etwas zum Gucken. Also wenn ihr nicht nur hören wollt, sondern wenn ihr euch auch mal was Schönes angucken wollt, dann geht mal in die ARD-Mediathek. Da gibt es so ein TV-Geschichtsformat. Job fürs Leben heißt der. Und das ist ein ganz interessantes Format, weil da treffen junge Berufstätige Leute, die schon ganz, ganz lange in dem Job sind. Und dann unterhalten die sich darüber. Und die Alten sagen natürlich, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Die Jungen, mit welchen Vorstellungen sie an den Job rangehen. Das ist total spannend. Und warum ich darauf komme und weswegen ich das empfehle, ist, in der zweiten Folge treffen die jungen Landwirte Elise Köhler und Florian Stolz aus Hannover oder aus der Region Hannover auf zwei ganz erfahrene Landwirte und sprechen sie darüber, wie es war, als Elise, die eine von den beiden, als die nach dem Tod ihres Vaters den Familienhof übernehmen musste. Du wirst dich erinnern, Maja, auch bei 63 Hektar mal behandelt mit Klaas Meyer, dem das auch widerfahren ist.
Ja.
Also es ist auch ein ganz, ganz interessantes Format, also nicht nur zum Hören, sondern auch zum Gucken. Packen wir euch in die Shownotes. Job fürs Leben in der ARD Mediathek. So.
Ihr lieben Hektis, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, das war wirklich eine schöne Folge. Was nimmst du mit, Maja?
Ja, dass ich so einen Kindergarten auch ganz toll für mich gefunden hätte. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist, wenn man viel Zeit draußen verbringt, viel Zeit mit Tieren und dass das Leben noch oft genug vor dem Laptop stattfindet.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass ich, glaube ich, demnächst mal wieder die Schuhe ausziehen muss, um mit nacktem Fuß in einen Hühnerhaufen reinzutreten.
So. Kannst du gleich mitfahren da. Ja,
alles klar, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Moritz.